Okay, wir steigen in den letzten Teil ein und ein ganz kurzer Recap, was bisher war. Die Furcht des Herrn ist der Schlüssel, um der Sünde fern und Gott nah zu sein. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Wir wollen der Sünde fern sein und der Herr zieht die ins Vertrauen, die ihn fürchten. Das ist der Schlüssel, um Gott nah zu sein. Wir wollen Gott nicht reduzieren auf unsere Vorstellungskraft. Wir wollen kein selbstgebasteltes Bild von Gott anbeten, sondern wir wollen ihn anbeten für den, der er wirklich ist. Wir wollen keinen Subway-Gott, den wir uns zusammenstellen, so wie wir ihn halt heute brauchen, den Gott des Tages, sondern wir wollen das volle Programm von ihm. Und Peter hat uns letzte Woche eindrücklich mit reingenommen, dass es bedeutet, Gott zu fürchten, Sicherheiten aufzugeben und sich in die ungewisse Freiheit aufzumachen. Und es bedeutet, Gott zu schauen, ohne zu wissen, was da kommt. Und heute wollen wir uns mit zwei Fragen beschäftigen. Und die erste ist, was genau bedeutet es, Gott zu fürchten? Was ist die Furcht des Herrn? Und das zweite ist, wie um alles in der Welt funktioniert es? Wie fürchte ich Gott? Und es werden heute nur ein paar Ausschnitte davon sein für dieses große Thema, aber es soll uns hoffentlich einen kleinen Geschmack dafür geben. Lass uns noch zusammen beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Und wir wollen vor dir zur Ruhe kommen. Wir wollen jetzt unseren Blick auf dich richten. Und alle Gedanken, die so oft so schnell abgelenkt sind, sie sollen sich wirklich bei dir bündeln. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du redest. Nimm du das Heft dieses Gottesdienstes in die Hand. Wir wissen nicht, was passiert, aber wir vertrauen dir und du bist gut. Bitte rede du und bestätige dein Wort. Amen. Wir tauchen noch mal kurz rein in die Szene von letzter Woche. Mose begleitet das Volk Israel aus Ägypten. Sie gehen durch die Wüste und dann haben sie diese krasse Begegnung mit Gott auf diesem Berg. Mose ist oben, das Volk steht unten, wir erinnern uns, in dieser Grenze dort und wartet. Und dann betritt Gott den Berg und es raucht und es donnert und es ist laut und der Berg beginnt zu brennen und das Volk hat Angst und dann sagt das Volk, oh Mose, wir wollen nicht mit diesem Gott reden. Bitte sprich du mit ihm und dann sag uns, was er gesagt hat. Aber wir wollen nicht direkt mit ihm kommunizieren. Okay, das war die Szene. Und daraufhin, und das ist die erste Bibelstelle, Kevin, ich bitte dich, die mal dran zu schmeißen. Daraufhin sagt Mose Folgendes zum Volk. 2. Mose 20, Vers 20. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Also alle stehen unten, haben Angst. Mose kommt runter und dann sagt er, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Fällt euch irgendetwas auf? So, das ist ein Satz, das ist eine Aussage. Fürchtet euch nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Die Furcht vor ihm soll euch vor Augen sein. Ha? Ja, was jetzt? Sollen wir uns jetzt fürchten oder sollen wir es nicht tun? In der Bibel steht 365 Mal, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. In der Corona-Zeit, wir erinnern uns, haben wir das gesagt, für jeden Tag einmal. So, fürchte dich nicht, eines Jahres. Und dann lesen wir Bibelverse, wo es heißt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Oder Paulus schreibt zu Timotheus im Timotheusbrief, du hast keinen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Also wir sollen uns nicht fürchten. Und gleichzeitig steht 200 Mal in der Bibel, ich habe nicht nachgezählt, ich habe dem vertraut, der das gezählt hat, um die 200 Mal, wir sollen Gott fürchten. Und wir erinnern uns nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Jesus selbst sagt, dass wir Gott fürchten sollen. Hat Jesus wirklich Wohlgefallen daran, dass wir Gott fürchten? Jesaja 11, Vers 2 habe ich entdeckt, ich finde es so cool, da schreit er über den Messias, also über Jesus. Und da heißt es, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes und der Geist des Rates und der Kraft der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Also Jesus hat Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Und wir müssen heute Morgen verstehen, dass es ein gewaltiger Unterschied ist, ob wir uns vor Gott fürchten oder ob wir Gott fürchten. Und ich sage dir ganz ehrlich, es ist nicht einfach, aber wir probieren es ein bisschen zu verstehen, okay? Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Aber was wir entdecken ist Folgendes. Das Volk steht unten und es fürchtet sich vor Gott. Und es bleibt in der Ferne. Mose steht dabei und Mose fürchtet Gott und er geht auf diesen Berg. Er bewegt sich auf Gott zu. Sich vor Gott zu fürchten, treibt uns in die Ferne. Gott zu fürchten, zieht uns zu ihm hin. Was es uns schwierig macht, wir haben hier ein Wort, das gleiche Wort, fürchten, mit irgendwie zwei verschiedenen Bedeutungen. Also wir haben hier Furcht im Sinne von Angst, im Sinne von Wegbleiben und Wegrennen. Und wir haben hier Furcht im Sinne von heiliger Furcht, Furcht des Herrn. Und also selbst die Bibel im Urtext hat dieses gleiche Problem. Das Neue Testament, hat mir einer mal gesagt, ist in Griechisch geschrieben. Ich habe es noch nie auf Griechisch gelesen, aber es ist auf Griechisch geschrieben. Und das Wort, das hier für Furcht steht, ist Phobos. Das kann sich jeder so halbwegs selbst ableiten. Das ist der Begriff, wo unser Wort Phobie herkommt. Denn also eigentlich steht im Neuen Testament so, die Phobie des Herrn. Die Phobie des Herrn. Das ist das gleiche Wort für sich vor Gott fürchten und Gott fürchten, aber ein enormer Unterschied, was das Ergebnis betrifft. Und dass wir das so zumindest ein bisschen verstehen, ich glaube, dass Furcht etwas ist, was bei uns negativ konditioniert ist. Wir machen so einen Stempel drauf und wir sagen, Furcht ist etwas Schlechtes. Stimmt aber so nicht. Weißt du, wenn du Furcht im Dunkeln hast und Dunkelheit meidest und Angst im Dunkeln hast, dann ist es eine Krankheit. Du leidest darunter. Du hast Schwierigkeiten, durch den Winter zu kommen, weil es ja ziemlich oft dunkel ist. Wenn du Feuer fürchtest, dann ist es etwas Gutes, weil du deshalb nicht einfach unbedacht reinlangst. Wenn du vor einer riesigen Klippe stehst und du diese Klippe fürchtest, dann ist es gut, weil du deshalb nicht über diese Klippe gehst und hinunterfällst. Ich habe keine Furcht vor Feuer, aber ich fürchte Feuer. Wenn ich ein Lagerfeuer sehe, dann laufe ich davon nicht weg, weil ich Angst vor Feuer habe, sondern ich gehe drauf zu. Es zieht mich an. Ich bin davon fasziniert. Es wärmt mich. Aber weil ich es fürchte, trampel ich nicht einfach rein und stelle mich in die Mitte. Wir haben zu Hause so einen Ofen und wir bringen unseren Töchtern bei, das Feuer zu fürchten. Sie sollen es lieben. Und sie brauchen keine Angst davor haben. Sie müssen nicht wegrennen, wenn der Papa den Ofen anmacht. Und Taya kommt meistens mit dazu und will mir helfen. Aber sie müssen einen riesen Respekt davor haben, weil sie wissen, dass es gefährlich ist, wenn man zu schnell, zu nah daran geht. Mein Chef in der Polizei, in meinem alten Leben, das war so ein, also, wisst ihr, der ist Präsident, so. Der ist, wenn du einen Termin mit ihm hast, dann hast du einen Termin mit dem Präsidenten. Und ich habe ihn jetzt die letzten Jahre ein bisschen kennengelernt und ich habe keine Angst vor ihm. Ich schätze ihn sehr, aber ich habe großen Respekt vor ihm. Und wenn seine Sekretärin mich anruft und sagt, dann und dann ist ein Termin mit dem Präsident, dann komme ich nicht in verrissener Jeans 10 Minuten zu spät und laufe in sein Büro rein. Hey, ich bin da! Sondern ich bin darauf vorbereitet. Ich bin lang vor der Zeit da. Ich mache mir Gedanken über die Dinge, die ich sagen werde. Ich will, dass er Wohlgefallen an mir hat. Ich trampel nicht rein. Wenn er mit mir redet, dann schaue ich nicht durch die Gegend und hole mein Handy raus, weil es so langweilig ist. Sondern er hat meine ganze Aufmerksamkeit. Versteht ihr? Und die Sache ist die, ich fürchte meinen Chef nicht. Aber es gibt uns so einen kleinen Geschmack dafür, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Und wir wollen heute Morgen versuchen, die Furcht des Herrn zu definieren. Okay? Es ist nur ein Definitionsversuch, weil es gibt keine Definition in der Bibel. Und ich habe sehr viel von meinem guten Freund John Bevere geklaut. Credits an ihn. Da heißt es, Gott zu fürchten, ein Definitionsversuch, Gott zu fürchten bedeutet, ihn zu bewundern, gewaltigen Respekt vor ihm zu haben, ihn zu ehren, vor ihm und seinem Wort zu beben und zu zittern, ihn wertzuschätzen, sich vor ihm zu beugen, sich ihm auszuliefern, ihn zu bestaunen, ihn anzubeten, ihm Achtung zu erweisen, ihm Verehrung zu zeigen, ihm zu huldigen, scheu, demütig und zugleich mutig auf ihn zuzugehen, ihn mehr zu ehren und zu schätzen als alles und jeden anderen. Ein Versuch, es zu definieren. Weißt du, die Sache ist die, es gibt immer jemanden, den du fürchtest. Und du legst fest, wer es ist. Und uns muss bewusst sein, wir dienen automatisch demjenigen, den wir fürchten. Wir werden zu einem Knecht dessen, den wir fürchten. Das heißt, wenn wir Menschen fürchten, werden wir zu einem Knecht von Menschen. Wir dienen nur noch Menschen. Jemand hat mal gesagt, wer für den Applaus von Menschen lebt, der stirbt an ihrer Kritik. Und auch die Bibel weiß es, in Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Und ich glaube, dass es uns so wichtig ist, was Menschen von uns halten, oder? Ist hier irgendjemand, der vollkommen frei von Menschenfurcht ist? Ich übergebe dir das Mikrofon, du kannst nur sagen, wie es funktioniert. Uns ist wichtig, was Menschen von uns halten. Uns ist wichtig, dass bloß keiner schlecht von uns redet. Uns ist so wichtig, dass wir unser Gesicht wahren und dass wir Menschen gefallen. Aber wenn wir Menschen fürchten, dann dienen wir ihnen und wir leben, um es Menschen recht zu machen. Wenn wir Gott fürchten, dann dienen wir Gott und wir leben, um es Gott recht zu machen. Jemand hat mal gesagt, Menschenfurcht vertreibt Gottesfurcht. Gottesfurcht aber vertreibt alle andere Furcht. Oder Charles Spurgeon, und das Zitat haben wir auch an der Wand, Kevin, sagt, Gottesfurcht ist der Tod jeder anderen Furcht. Oswald Chambers drückt es so aus, das Besondere über Gott ist, dass wenn du ihn fürchtest, du nichts anderes zu fürchten brauchst. Wenn du Gott nicht fürchtest, dann fürchtest du alles andere. Ihr Lieben, ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die nichts und niemanden fürchtet als Gott allein. Dass wir eine Gemeinde sind, die Knie nicht vor Menschen beugt, sondern vor dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dass wir mit einer Kühnheit und mit einer Entschlossenheit Gott schnell gehorsam sind, ungeachtet der Konsequenzen, egal ob es uns was bringt und auch wenn es keinen Sinn ergibt und auch wenn es wehtut. Dass wir eine Gemeinde sind, die Gott und sein Wort fürchtet. Und ich wünsche mir, dass es ein Wert in unserer Mitte wird, den wir kultivieren. Dass wir eine Gemeinde sind, die Gott und sein Wort fürchtet. Und auch wenn es nicht fancy klingt, ich glaube, dass es uns in die Nähe Gottes bringt. Hat sich sogar gereimt, wenn es dir aufgefallen ist. Ich glaube, dass es uns in die Nähe Gottes bringt. Lass uns eine Gemeinde sein, die Gott und sein Wort fürchtet. Auch wenn es nicht cool klingt, auch wenn es irgendwie seltsam ist. Aber wir können es erklären, okay? Wir können es erklären. Wir haben einen Definitionsversuch. Wir wollen Gott und sein Wort fürchten. Aber wie funktioniert es? Wie fürchten wir Gott ganz konkret? Und ich habe da zwei Gedanken, die ich mit uns teilen möchte. Und das erste ist, wir fürchten Gott, indem wir mit Hochachtung begegnen, was Gott heilig ist, und aufrichtig auf ihn zugehen. Als das Volk Israel in der Wüste war, hat Gott auf diesem Berg ja mit Mose geredet und hat ihm Anweisungen gegeben für alles Mögliche, unter anderem für die Stiftshütte und wie die Priester eingesetzt werden. Und die beiden Söhne von Aaron wurden als Priester in der Stiftshütte eingesetzt. Also sie durften in die Gegenwart Gottes kommen, in das Zelt kommen, wo Gott wohnt. Und jetzt pass auf, und es ist heute Morgen wieder schwere Kost. Ich möchte uns einen Text lesen aus 3. Mose, Kapitel 10, Vers 1 bis 2. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche sich zu mir nahmen, und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Heftig, oder? Diese beiden Männer sind autorisiert, in die Gegenwart Gottes zu kommen, und sie sterben aufgrund ihrer Respektlosigkeit. Und sie bringen fremdes Feuer, was Gott ihnen nicht geboten hat, irgendwie in das Haus des Herrn. Und Gott tötet sie auf der Stelle. Und das Krasse ist, dass ihr eigener Vater Aaron dabei steht und zusieht. Und hier danach heißt es, und ich finde, das spricht Bände, Aaron schwieg still. Aaron wusste in diesem Moment, jetzt kein falsches Wort. Aaron wusste in diesem Moment, Gott ist gerecht. Und ich hab diese Stelle gelesen in der Vorbereitung und ich habe, also dieses fremde Feuer, da müssen wir kurz drauf eingehen. Sie hat ein fremdes Feuer gebracht, eine andere Übersetzung sagt, dass es profanes Feuer ist. Also es ist etwas Profanes oder Fremdes in diesem Sinne, ist etwas Entehrendes, etwas Entheiligendes, etwas Erniedrigendes, etwas Entweihendes. Und ich habe Gott gefragt, so, Gott, was genau ist hier das Problem, dass du mit so einer Härte reagierst? Weil ganz ehrlich, so, also die haben es doch bestimmt nicht schlecht gemeint, die zwei. Die wollten halt, dass da Feuer brennt. Sie wollten Feuer auf dem Altar. Warum reagierst du so heftig? Und es war ein cooler Moment in der Vorbereitung, weil ich blätter so, ich stelle Gott die Frage und ich blätter drei Seiten nach vorne und mein Blick fällt auf einen Bibelvers und ich so, okay, ich hab's verstanden. Pass auf, 3. Mose Kapitel 6, Vers 5. Da heißt es, aber das Feuer auf dem Altar soll auf ihm brennend erhalten werden, es soll nicht erlöschen. Darum soll der Priester morgen für morgen Holz darauf anzünden und das Brandopfer darauf zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer darauf in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nie erlöschen. Wie oft steht hier, dass das Feuer nicht ausgehen soll? Und ich habe mir die Frage gestellt, warum müssen diese beiden jungen Männer Feuer von außen reinbringen, wenn drin eigentlich Feuer brennen sollte? Kann es sein, dass den Priestern das Feuer ausgegangen ist? Kann es sein, dass sie vielleicht nachlässig waren? Kann es sein, dass sie zu spät beim Altar waren und zu spät Holz nachgelegt haben? Und kann es sein, dass sie diese Nachlässigkeit versucht haben zu vertuschen. Kann es sein, dass sie versucht haben, vor dem Volk und vor der Leitung ihr Gesicht zu wahren und diesen Fehler einfach zu kaschieren? Das wird doch keiner merken, oder? Feuer ist Feuer. Und ich stelle mir so vor, wie die beiden, aus welchen Gründen auch immer, in das Allerheiligste kommen und sie merken, das Feuer ist aus. Und dann sagt der eine zum anderen, hey, weißt du was? Lass uns das Ding einfach schneller selbst anzünden. Lass es uns selbst anzünden. Das wird keiner merken, ganz ehrlich. Soll mal fünf gerade sein lassen da mit ihren ganzen Regeln. Feuer ist Feuer und wenn es brennt, dann brennt es. Das wird keiner merken. Und sie zünden es selbst an, obwohl Gott alleine derjenige ist, der das Feuer auf dem Altar in Brand steckt. Und ich frage mich, wie oft probieren wir unsere Unzulänglichkeiten mit fremdem Feuer zu überblenden? Wie oft versuchen wir, die fehlende Gegenwart Gottes zu kaschieren, indem wir probieren, die Leere selbst zu füllen, dass es bloß keiner merkt? Und wenn kein Feuer brennt, dann kommen wir mit allen möglichen Ablenkungsmanövern, mit allen möglichen Programmen und wir stopfen diese Leere, dass keiner merkt, dass das Feuer schon längst erloschen ist. Wie oft probieren wir geistlich zu tun und heilig auszusehen, obwohl da kein Feuer mehr brennt? Und ich hatte so diesen Impuls, diese Mahnung in der Vorbereitung, mach das nicht. Gott spricht, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Ich will nicht, dass wir eine Gemeinde sind, die Gott einfach nur mit Lippen anbetet, die ihm einfach nur mit dem Mund preist, die eine Show vor ihm spielt und irgendwie probiert, die fehlende Gegenwart Gottes, diese Leere zu überblenden. Ich glaube, das ist etwas, was Gott in seinem Haus nicht länger zulässt. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 8, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und dann pass auf, vergeblich aber verehren sie mich. Vergeblich. Du kannst es Lieder singen und es Hände heben, in die Tonne werfen, wenn dein Herz von Gott fern ist. Wir müssen aufhören zu versuchen, vor Menschen gut dazustehen, wenn Leere in uns ist. Und ehrlich werden. Ehrlich vor unseren Gott kommen. Sagen, Gott, hier bin ich. Ich hab's vermasselt. Das Feuer ist erloschen. Aber ich will es nicht kaschieren. Ich will keine Schau spielen. Ich will nicht probieren, gut auszusehen vor den Leuten, dass es bloß keiner merkt. Sondern hier bin ich, bitte entfache du mich neu. Bitte entfache du mich neu. Wir fürchten Gott, indem wir dem mit Hochachtung begegnen, was Gott heilig ist. Und aufrichtig, nicht überspielend, aufrichtig auf ihn zugehen. Und ich habe noch eine weitere Mahnung auf dem Herzen. Und ich möchte uns die Frage stellen. Was ist das, was Gott am meisten liebt? Ich glaube, das, was Gott am meisten liebt, sind Menschen. Weil wir die Einzigen sind, für die er seinen einzigen Sohn gegeben hat, bis in den Tod. Er liebt Menschen. Was denkst du, wie Gott es findet, wenn wir über andere Menschen herziehen? Was denkst du, wie Gott es findet, wenn wir andere Menschen klein machen? Was denkst du, wie Gott es findet, wenn wir hinter dem Rücken von Menschen schlecht über andere reden, wir sie überhaupt nicht kennen und sie keine Möglichkeit haben, sich zu äußern? Ich glaube, Gott sagt, dein Lobpreis ist vergeblich. Dein Lobpreis ist vergeblich, wenn du das mit Füßen trittst, was ich am meisten liebe. Ich spüre hier eine Mahnung, wo Gott Ordnung in unsere Herzen herstellen möchte. Weißt du, die Sache ist die, wenn hier jetzt jemand kommen würde und er legt hier in die Mitte eine Bibel und er springt darauf rum, dann wären wir alle entrüstet und wir würden ihn umtackeln, wir würden ihn auf die Seite ziehen und ihn fragen, wie kannst du so respektlos sein? Das ist das Wort Gottes. Aber wenn wir auf Menschen rumtrampeln, dann schauen wir ganz oft zu. Und ich möchte uns sagen, wenn wir zuschauen, wenn wir nicht unsere Stimme erheben und reingrätschen, wenn Menschen fertig gemacht werden oder wenn sie klein gemacht werden, dann sind wir Teil des Problems. Sobald du deinen Mund hältst, machst du mit. Denn alles, was du tolerierst, unterstützt du. An der Liebe untereinander sollen die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. An der Liebe untereinander. Wir als Gemeinde von Jesus, wir sind ein Haufen von Menschen, die in irgendeinem Verein oder sonst wo niemals in dieser Zusammensetzung zusammenkommen würde. Wir sind international, wir sind jung und alt. Es gibt kluge Menschen, es gibt nicht so kluge Menschen. Wir sind so vielfältig. Aber wir sind eine Familie. Und an der Liebe untereinander, allein daran, wie wir miteinander umgehen, daran, wie wir übereinander reden, sollen die Menschen erkennen, dass wir zu ihnen gehören. Echt, diese Mahnung, dein Lobpreis ist vergeblich, wenn du mit Füßen trittst, was Gott am meisten liebt. Lasst uns hier eine Kultur entwickeln, die Gott liebt und die Menschen liebt. Und wenn du merkst, dass hier irgendjemand klein gemacht wird, ohne dass er die Möglichkeit hat, sich dazu zu äußern, dann bitte ich dich, dass du reinkrätscht, dass du sagst, so gehen wir nicht miteinander um. Hey, Jesus ist da so deutlich auch in den Evangelien und er sagt, hey, wenn du ein Problem mit jemandem hast, dann geh auf ihn zu und klär es unter vier Augen. Und wenn es nicht funktioniert, dann hol 2, 3 Zeugen hinzu. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann geh vor die Gemeinde. Das ist die Strategie von Jesus. Und ganz ehrlich, auch was meine Person betrifft, ich will Pastor dieser Gemeinde werden, aber ich will nicht Laufbursche sein, okay? Wenn du ein Problem mit Menschen hast und es ist tatsächlich in den letzten Wochen öfters vorgekommen, dann geh auf die Person zu und klär es bitte unter vier Augen. Aber ich bin nicht derjenige, der zwischen den Leuten rumrennt und immer diese Sachen ausrichtet, okay? Wenn du ein Problem mit jemandem hast, dann klär es unter vier Augen. Wenn es nicht funktioniert, dann hol 2, 3 Leute aus der Gemeinde hinzu. Und wenn es da nicht funktioniert, dann kannst du zu uns kommen. Entschuldigung. So, wir machen weiter. Der zweite Gedanke. Das erste war, wie fürchten wir Gott? Wir fürchten Gott, indem wir mit Hochachtung begegnen, was Gott heilig ist und aufrichtig auf ihn zugehen. Und das zweite ist, wir fürchten Gott, indem wir ihm gehorsam sind. Wir fürchten Gott, indem wir ihm gehorsam sind. Paulus schreibt im Philipperbrief, darum meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ganz kurz, Bibelhintergrundwissen, Philipperbrief, Neues Testament, nach den Evangelien, bei den Briefen. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Nicht mit Liebe und Freundlichkeit, sondern mit Furcht und Zittern. Jesaja 66, Vers 2 sagt Gott, ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist. Und der zittert vor meinem Wort. Okay, was bedeutet es, vor Gottes Wort zu zittern? Was bedeutet es, das Wort Gottes zu fürchten? Ich glaube, es bedeutet, ihm gehorsam zu sein. Und zwar gehorsam zu sein, wenn es keinen Sinn ergibt. Gehorsam zu sein, wenn es weh tut. Und gehorsam zu sein, wenn es dir nichts bringt. Abraham wird als Freund Gottes in der Bibel bezeichnet. Und er hat so lange auf die Verheißung Gottes gewartet, dass er seinen Sohn Isaak, dass er auf die Welt kommt. Und er war 100 Jahre alt. Und dann hat er seinen Sohn und er liebt seinen Sohn und Gott hat Verheißung auf seinen Sohn gelegt. Und dann sagt Gott, ich will, dass du mit Isaak auf den Berg gehst, den ich dir zeige. Und ich will, dass du ihn vor mir opferst. Und weißt du, was ich richtig krass finde? Weißt du, was die Bibel sagt, was dann geschieht nach dieser Anweisung? Abraham stand früh am Morgen auf und er richtete Holz, er richtete den Esel und er ging mit Isaak los. Ich finde es so heftig. Da ist seitens Abraham keine Widerrede, sondern es steht drin, früh am Morgen stand er auf. Abraham wusste, dieser Sohn, ich liebe ihn mehr als alles andere, aber ich fürchte meinen Gott, ich will ihm gehorsam sein. Und deswegen bin ich ihm schnell gehorsam. Ich diskutiere nicht rum. Ich warte nicht. Ich verstehe es nicht, aber ich weiß, dass Gott gut ist. Und dann stell dir vor, sie sind mehrere Tage unterwegs. Irgendwann kommen sie auf diesen Berg. Und der Kleine, ich finde es herzzerreißend, ich weiß nicht, wie du deine Bibel liest. Aber wenn ich Bibel lese, dann ist es mit vielen Bildern und ich bin richtig mittendrin. Und ich stelle mir vor, wie dieser kleine Junge dann seinen Vater fragt, hey Vater, wir haben alles dabei, um Gott zu opfern, aber warum alles in der Welt ist das Lamm? Und Abraham sagt, und mach dir keine Gedanken, Gott sorgt dafür. Und er weiß, dass er diese ganzen Tage mit dem Lamm eigentlich gerade unterwegs ist. Ich habe keine Ahnung, was da in seinem Herz vor sich gegangen ist. Und jetzt pass auf, dann baut er diesen Altar und er richtet Holz darauf und er nimmt seinen Jungen und fesselt ihn darauf. Und er greift zum Schwert, um seinen Sohn Gott darzubringen. Ich finde es unvorstellbar. Und er holt aus und in letzter Sekunde ruft der Engel des Herrn zu ihm. Und jetzt pass auf, was er sagt. Er sagt erst, dass er es nicht machen soll und dann die Begründung 1. Mose 22, Vers 12. Da sagt der Engel des Herrn zu Abraham, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Abraham ist Gott gehorsam, obwohl es ihm schmerzt, obwohl er keine Vorteile hat, sondern es ist das Wertvollste, was er hat. Und als Reaktion darauf sagt Gott zu ihm, nun weiß ich, dass du mich fürchtest. Er hat die Furcht des Herrn dadurch gezeigt, dass er Gott gehorsam war, ungeachtet der Konsequenzen. Das bedeutet, dass Gott und sein Wort zu fürchten, ihm gehorsam zu sein. Und es kann schmerzhaft sein. Es kann sein, dass du vielleicht Menschen loslassen musst, die dich von Gott wegziehen und die du sehr lieb hast. Gott gehorsam zu sein bedeutet, ein reines, heiliges Leben zu führen, sein Wort zu beachten, auch die Dinge, die uns schwerfallen. Es kann sein, dass Gott dich bittet, etwas aufzugeben, was du besonders liebst. Ihm gehorsam zu sein bedeutet, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es weh tut und auch wenn es Nachteile bringt. Gott gehorsam zu sein bedeutet, dass unsere Finanzen ihm gehören. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Komma. Ihr seid meine Freunde. Komma. Und aus diesem halben Satz, da lassen sich wunderschöne Lieder schreiben. Aber es ist nur ein halber Satz. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Vielleicht können wir das mal im Refrain packen. Ich bin ein Freund von Gott. Ich bin ihm gehorsam, egal was die Konsequenzen betrifft. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ihr Lieben, das sind die Nebenwirkungen von Jesus. Er ist unser Retter und er ist unser Herr. Und wenn du ihm dein Leben gibst, dann gehört dein Leben ihm. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde sind, die keine halben Sachen mit Gott macht, sondern dass wir all in gehen. dass wir mit Jesus richtig, richtig Gas geben mit Jesus, dass wir mit Jesus richtig durchdrehen. So keine Alibi-Christen, ein bisschen Gottesdienst, ein bisschen Bibel lesen, dass das Gewissen beruhigt ist, sondern so, dass wir nicht anders können, als mit ihm unterwegs zu sein. Dass unser Herz so voll ist von ihm, dass jede Faser unseres Lebens auf ihn zeigt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir ihn fürchten und dass wir zittern vor seinem Wort. Dass wir die ganze Wahrheit sagen, auch die unbequeme. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und es ist so wahr, dein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wenn du, Heiliger Geist, zu uns redest, dann ist es nichts, was ein bisschen unseren Ohren kitzelt, uns ein gutes Gefühl gibt und wir wieder nach Hause gehen, sondern es ist etwas, was uns überführt. Es ist etwas, was einschlägt. Es ist etwas, was harte Herzen weich macht. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart und dass du in unseren Herzen arbeitest.